Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Hass im Netz. Millionenfach vergiftet er die Debatten und macht Dialog unmöglich. Die Politik versucht zögerlich einzugreifen, zum Beispiel mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder mit Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Aber es scheint diesem Hass im Netz kaum beizukommen zu sein. Eher im Gegenteil. Der virtuelle Hass wird oft sogar zu realer Gewalt. Gegen den Hass oder einfach nur gegen Shitstorms geht jetzt eine App an, die heute veröffentlicht wurde. LoveStorm heißt sie. Und Mastermind dahinter ist Björn Kunter. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Schön, dass Sie bei uns sind. Und wir wollen natürlich gleich diese App mal ausprobieren. Ich habe sie mir natürlich hier auch schon mal geladen. Man startet hier, muss sich erstmal anmelden. Das haben wir jetzt schon getan. Und dann haben wir hier meine LoveStorm-Aktionen, Aktionsübersicht, weitere Meldungen, meine Trainings, Freunde und Gruppen, private Nachrichten. Wie genau funktioniert diese LoveStorm-App, um gegen Hassnachrichten im Netz vorzugehen?
Das Erste, was Sie machen können, wenn Sie jetzt die App ganz frisch haben, ist, Sie können ab sofort Hasskommentare sofort melden. Das heißt, Sie stoßen auf irgendeinen Angriff im Netz, jemand beschimpft Sie oder andere oder Sie haben das Gefühl, es wird da gehetzt. Dann können Sie melden und dann bekommen Sie Hilfe von anderen Leuten, die Ihnen helfen, dagegen zu argumentieren. Wir löschen nichts, wir zeigen auch nichts grundsätzlich nicht an. Aber sondern es kommen Leute dazu, die Ihnen helfen, dagegen zu argumentieren.
Und wie meldet man diesen Hass? Wie geht es technisch hier?
Über das Menü melden, klicken und dann geht so ein Meldeformular auf.
Ah ja, und dann muss man den Link zu den Hasspostings dann dort eintragen, beziehungsweise einfach Copy-Paste rein.
Vor allem den Link eintragen und eine kurze Beschreibung, damit die anderen, die da sozusagen zur Hilfe gerufen werden, auch wissen, worum geht es eigentlich.
Ja, hier wird nochmal spezifiziert. Geht es bei dem Angriff um Fragezeichen? Na, und dann sind hier die einzelnen Kriterien aufgeführt. Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Behindertenfeindlichkeit, vieles
andere. Ja, anderes. Oder wird auch eine Person gezielt angegriffen? Das ist jetzt für uns immer wichtig. Wenn es schnell gehen muss, muss man auch nicht alles ausfüllen.
Und das landet dann bei einer Community, richtig?
Das landet dann bei einer Community. Wir gucken kurz, ist es kein Spam? Und dann kann jeder dieser Community kann selber sagen, hier, ich alarmiere meine Freunde, meine Gruppen, mit denen ich zu tun habe. Und oder wir können auch alle LoveStorm-Mitglieder alarmieren und zu Hilfe rufen.
Wie genau, wie groß ist dieses Netzwerk? Also wie viele Menschen sehen dann diese Meldungen über Hasspostings? Was genau passiert dann?
Also bevor Sie eine Benachrichtigung bekommen, müssten Sie zuerst bei uns ein Training machen. Bei uns ist der Zugang sozusagen dadurch reguliert, dass Menschen ein einstündiges Training machen, in dem sie erstmal für sich selber lernen, was kann ich machen, wenn ich auf Hasskommentare stoße und wie kann ich dagegen argumentieren.
Wenn Sie dann, als Helfer,
wenn Sie als Helfer
zur Verfügung stehen
wollen. Wenn Sie als Helfer oder Helferin arbeiten wollen, dann müssen Sie vorher ein Training gemacht haben. Es ist ein Rollenspieltraining. Sie schlüpfen in die Rolle von einem angegriffenen oder von einer angegriffenen Person oder von Leuten, die intervenieren und erfahren dadurch relativ schnell, was funktioniert. Weil die sehen selber, okay, ist es gelungen, die Angegriffenen zu stärken? Ist es gelungen, die schweigende Mehrheit sozusagen oder die Menschen, die Zuschauenden zu mobilisieren, dass sie auch selber was aktiv werden? Und die dritte Stelle kommt dann für uns das Ziel, dem Angreifenden eine Grenze zu setzen, sozusagen hier, nichts gegen dich, aber dieses Verhalten finden wir nicht okay. Das solltest du ändern, wenn du mit uns diskutieren möchtest.
Das wäre dann ein schriftliches Statement unter dem Posting oder als weiterer Kommentar bei Facebook, Twitter,
das könnte
Instagram. Sein,
genau, ganz egal auf welcher Plattform, die Leute, die natürlich helfen müssen, dann auch den Zugang zu der Plattform haben.
Im Namen von LoveStorm dann? Oder wer steht
denn
als Absender dahinter? Nein,
sie agieren als Einzelperson.
Ah, okay.
Sie agieren als Einzelperson. Für uns ist es wichtig, dass die Leute nicht allein sind. Das kann dann sein.
Die Betroffenen von
Die Betroffenen
Hass.
Und die Betroffenen auch, aber auch selber, wenn ich jetzt sozusagen auf einen Hass da reagieren will, dann bin ich nicht allein, sondern ich habe so 3, 4, 5 Leute, mit denen kann ich agieren und mit denen kann ich mich austauschen. Und wenn ich dann selber ein bisschen überrascht bin, geschockt bin vielleicht, dann kann ich die Leute fragen oder so. Ich bin einfach nicht allein. Das ist so ein ganz entscheidendes Gefühl davon. Man ist noch nicht die große Masse. Wir alarmieren nicht 100 Leute, sondern sobald 5 Leute eingestiegen sind, schalten wir den Alarm auch wieder ab, weil es uns ganz wichtig ist. Wir wollen ja nicht derjenige, der sich so im Tonfall vergriffen hat, oder wir wollen ihn auch nicht überwältigen. Es geht darum, dass die Leute, die sich da einsetzen und etwas dagegen sagen, das nicht alleine machen müssen. Das reicht.
Die Website dazu gibt es ja schon eine Weile. Ich glaube schon fast seit einem Jahr. Was macht die App jetzt besser?
Der entscheidende Unterschied zur Website ist, dass bisher ist es so, dass die ganzen Alarmierungssachen über E-Mail laufen. Und das heißt natürlich, man ist viel, viel langsamer. Das ist der entscheidende Vorteil gegen.
Also Push-Nachrichten ploppen.
Push-Nachrichten kann man sich einrichten lassen. Und ich habe es halt immer dabei.
Und wenn Sie jetzt als jemand, der nun Zivilcourage, Konfliktberatung betreibt, der das seit Jahren auch sozusagen in der Offline-Welt auch schon getan hat, wo ist der Unterschied für Sie zwischen, ich sag mal, Online-Konfliktberatung im Gegensatz zu dem, was offline passiert?
Unterschied ist einmal im Niveau der Gewalt. Auf der anderen Seite sieht man die Angegriffenen, die Opfer und das Leiden auch nicht so sehr. Man sieht die Gefahr nicht so sehr. Der einzelne Hasspost ist das eine. Irgendwelche Spinner gibt es immer. Aber was das Problem ist, ist das Schweigen der Freunde. Das Schweigen des Umfelds, des eigenen Umfelds. Dass man das Gefühl hat, glauben die das? Und gerade Jugendliche, die sehr stark abhängig sind, nochmal vom Fremdbild, von der Clique, von der Peergroup. Und dann reagiert da niemand. Die sind zutiefst erschüttert. Und auch Erwachsene sind zutiefst erschüttert, wenn sie das Gefühl haben, so, mir hilft niemand. Wieso schweigen die Freunde? Habe ich überhaupt noch Freunde? Glauben die das auch? Das ist das, was. Und das ist vollkommen unerheblich, ob das ein Bot ist oder ob das irgendwie ein Fake-Profil ist oder sonst etwas. Deswegen steht bei uns auch an erster Stelle, den Angriffenden zu stärken und die Zuschauenden zu mobilisieren. Und dass an dritter Stelle kommt, der Angreifer, die Angreiferin, diesen zu stoppen.
Was bleibt alles, ich sag mal, in dieser Online-Welt? Sie haben vorhin gesagt, Sie sind eher vorsichtig, was so Anzeigen und weiteres angeht. Und oft ist nicht klar formuliert, ob etwas justiziabel ist oder nicht, ne? Ob es Gerichte dagegen vorgehen. Also wir haben heute zum Beispiel die Entscheidung gehabt gegen Renate Künast, die grüne Politikerin. Da hat ja ein Berliner Gericht entschieden, dass sie sich beschimpfen lassen muss mit solchen Begriffen wie Stück Scheiße, altes grünes Drecksschwein oder dass man sie als Sondermüll entsorgen soll. Das seien, Zitat, keine Diffamierungen der Person, der Antragstellerin und damit keine Beleidigungen. Also wie weit geht denn für Sie dieser Bereich, sage ich mal, einer harten, beleidigenden Auseinandersetzung, die noch nicht justiziabel ist?
Also, der Fall von Renate Künast ist ein klassisches Beispiel dafür, dass Gerichte abwägen zwischen Meinungsfreiheit, gerade auch gegenüber Politikerinnen, ist das natürlich wichtiges Gut, was auch schützenswert ist, und ja, Persönlichkeitsrechten. Und sicherlich würden bei den Beispielen würden jemand, die nicht so profiliert herausstehend ist, würden das Gericht wahrscheinlich anders entscheiden. Oder es kann auch sein, dass es in einem anderen Fall entscheidend ist. Für uns entscheidend ist das aber nicht. Und deswegen sagen wir auch nicht, wir beraten Menschen, die sagen, ich fühle mich so angegriffen, ich will damit strafrechtlich vorgehen. Dann sagen wir ihnen, wend dich an die Person, wend dich an die. Das sind alles gute Projekte. Aber für uns ist entscheidend, dass wir, wenn wir so etwas lesen, dann nicht wegschauen. Sondern dann ist es halt sozusagen, Renate Künast einen Love Storm verdient, indem man sagt, so hier, das sind die einen, aber die anderen finden, das geht nicht. Man, egal wie ich zur Position für zur Person von Renate Künast stehe, so etwas möchte ich nicht auf meiner Timeline lesen und das möchte ich auch nicht auf jemand anderem auf der Timeline lesen. Und ich glaube, dass das so ein, es gibt die Broken Window Theorie, das ist sozusagen in den USA Stadtteile, wenn ein Auto steht und dann wird eine Scheibe eingeschlagen, dann wird das Auto gleich ganz schnell demoliert. Und genau das ist im Netz auch. Wenn wir solche Kommentare stehen lassen, wenn wir solche Kommentare unkommentiert lassen, entsteht ein Gefühl von, damit fördere ich sozusagen den Vandalismus im Netz. Das ist diese Räume, die nicht moderiert werden, in denen so etwas einfach stehen gelassen wird, die verwahrlosen. Und bevor es so weit kommt, möchte ich eingreifen.
Björn Kunter war bei uns hier im Studio, um über Love Storm zu reden, ein Projekt, was es schon eine Weile gibt, was übrigens auch vom Bundesfamilienministerium mitgefördert wird. Eine Website gab es schon und heute wurde nun eine App auch für Smartphones gelauncht, mit der man also schneller auch gegen Hate Speech im Netz vorgehen kann. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren.
Wunderbar, danke Ihnen.